Das ist, was wir auch wissen wollen. Was ist denn nun Liebe? Vielleicht die Frage, die am häufigsten in der Weltgeschichte gestellt wurde. Zu jeder Zeit, von jeder Generation, immer wieder neu. Was ist denn bitteschön Liebe? Die Frau fragt es den Ehemann, weil sie ihn nicht versteht. Er fragt seinen Freund, weil er sie nicht versteht. Und so weiter und so weiter. Wir haben das letzte Mal angefangen, für die, die da waren, der erste Teil der Liebesserie, und haben uns einige Fragen beantwortet, nämlich die Frage nach Liebe und Gott. Gott ist Liebe, haben wir festgestellt, vielleicht erinnert ihr euch. Wir haben festgestellt, dass Gottes Liebe in uns bereits ist. Wer erinnert sich? Okay. Und wir haben festgestellt, dass die Liebe, die ja Gott ist und die in uns ist, durch uns fließen soll. Da leitet sich letztendlich auch unser Gemeindemotto ab, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein. Wenn wir nur Segen sammeln, dann können wir kein Segen sein. Immer wenn wir geben, fließt nach. Das haben viele von euch längst erlebt und gelebt. Die Bibelstelle für die heutige Predigt ist 1. Korinther 16, Vers 14. Wir begeben uns also jetzt zum Ende des Korintherbriefs und da heißt es: Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Meine Kinder und ich, wir haben heute zufällig, wie das so ist, gerade angefangen, den 1. Korinther zu lesen. Das erste Kapitel heute Morgen. Und wenn ihr so vom ersten bis zum letzten Kapitel schaut, dann seht ihr, dass dieser Vers, Vers 14, eine zusammenfassende Aussage ist. In diesem Brief, in diesem ersten Korintherbrief, einer der wichtigsten Briefe überhaupt für Gemeinde, geht es um zahlreiche Anweisungen. Es wird über Parteibildung in der Gemeinde gesprochen oder über den Umgang mit dem Geist Gottes. Über unreifes Verhalten der Christen in Korinth gab es tatsächlich auch früher schon. Über die Gemeinde als der Tempel Gottes oder über die Bereitschaft, Nachteile zu ertragen, weil man Christ ist. Paulus sprach davon, dass es krasse Fälle von Unsittlichkeit in dieser Gemeinde gab damals. Über das Böse, dass man es aus der Gemeinde ausschließen muss. Über Rechtsstreitigkeiten unter Christen, über Heiraten, über Sex, über Umgang mit Andersdenkenden, über freiwillige Unterordnung, über Selbstdisziplin, über die Gaben des Heiligen Geistes. Wie könnte man diese wundervollen Kapitel übersehen? Über das Hohelied der Liebessprache, über prophetisches Reden und deren Wert, über Geldsammeln zum Schluss sogar. Und in all diesen Dingen und allem anderen, was möglich ist, sagt er zum Schluss, sollen wir uns von der Liebe bestimmen lassen. Wow. Das hat also alles was damit zu tun. Ihr merkt, wie ultimativ diese Liebe ist vom Neuen Testament her. Liebe ist ohne Frage der wichtigste Schwerpunkt im Neuen Testament. Ich habe keinen wichtigeren, keinen bedeutungsvolleren entdeckt in meinen Jahren der Bibellese. Die Liebe ist das Zentrum echten Christentums. Liebe ist der Schlüssel, der benötigt wird, um jedes andere geistliche Prinzip in unserem Leben zum Laufen zu bringen und zum Laufen zu halten. Als Thema ist sie schier unerschöpflich. Sie ist so groß wie Gott selbst, denn wir wissen, Gott ist Liebe. Natürlich müssen wir auch viele andere Dinge lernen und lehren und anwenden. Wir mögen fähig sein, geistliche Wahrheiten zu lehren und zu lernen. Aber ohne Liebe werden diese Wahrheiten nicht mehr sein als religiöse Rhetorik, Kopfwissen. Es verändert letztlich nichts. Jesus selbst ließ uns wissen, dass Liebe und nur Liebe der Maßstab für echte Jüngerschaft ist. Zeichen, Wunder, Zungen, Prophetie, selbst geistliches Verstehen. Die Dinge sind alle wundervoll und ich möchte keines davon missen. Aber so wunderbar wie sie sind, die Bibel sagt, dass sie keine sicheren Zeichen dafür sind, dass eine Person wirklich von neuem geboren ist. Du meinst, da ist jemand, der die Bibel in- und auswendig kennt und das heißt nicht, dass er von neuem geboren ist? Ja, genau. Es ist kein sicheres Zeichen dafür. Ich habe so Leute kennengelernt. Und ich bin ziemlich sicher von denen, die ich gerade im Kopf habe, dass sie nicht von neuem geboren waren. Obwohl sie die Bibel damals besser kannten als ich damals. Liebe ist das einzige Kennzeichen, das dich als echten Nachfolger Jesu ausweist. Liebe ist das einzige Kennzeichen, das dich als echten Nachfolger Jesu ausweist. Schmeckst du diesen leicht bitteren, bisschen süßlichen Geschmack? Johannes 13, Vers 35 sagt, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Kann man es deutlicher ausdrücken? Es wird uns unser ganzes Leben lang helfen, dass auch wenn wir uns nach der einen oder anderen geistigen Sache und Wahrheit ausstrecken, eine Hand immer an der Liebe festhält. Das wird dafür sorgen, dass unsere Haltung geistlich ausgewogen bleibt und wir in der Ausrichtung des wahren Wortes Gottes bleiben. In Haltung steckt ja das Wort Halt. Wir kennen das sechseckige Zeichen, wo Stopp draufsteht in unserem Straßenverkehrsordner. Manchmal ist es wichtig, dass wir unsere Haltung überprüfen und das bedeutet manchmal buchstäblich anzuhalten, um das nicht aus den Augen oder aus der Hand zu lassen, was wirklich wichtig ist. Vielleicht kennst du das, du bist begeistert von einer neuen Idee, geistlich, ne? Ja, eine alte Idee, die du aber ganz neu entdeckt hast. Du denkst, wow, das ist die Wahrheit aller Wahrheiten. Vielleicht hast du das prophetische Wort entdeckt. Oder die Gabe der Fürbitte. Oder die Gabe des Glaubens. Und ehe man sich versieht, klammert man sich so an diese neue Sache und ist so begeistert, dass man völlig vergisst, die eine Hand fest an dem zu halten, woraus alles Leben fließt für uns als Christen. Woraus alle Gaben fließen. Woraus jeder Erfolg überhaupt erst möglich ist, nämlich die Liebe. Und dann bin ich vielleicht barsch mit dem oder mit ihr oder handle eben nicht mehr in der Liebe, weil ich bin ja so begeistert von dieser einen Sache, dass ich die anderen nicht mehr ganz so im Blick habe. Wisst ihr, was ich meine? Balance ist eine gute Sache, wenn man auf dem Drahtseil steht. Und dieses Leben ist ein Drahtseil. Das weiß jeder, der da ein bisschen unterwegs ist. Man fällt sehr schnell und manchmal sehr tief. Aber wenn ich eine Balance habe, dann komme ich über die Schluchten hinüber, die uns manchmal im Weg stehen. Und darum ist es wichtig, die Liebe festzuhalten. Während uns also zum Beispiel wir uns mit Lehren über Glauben, über Gerechtigkeit, selbst über Heilung beschäftigen, müssen wir immer die Liebe im Zentrum von all dem halten. Wir müssen weitermachen, über Liebe zu lernen und darin zu wachsen, bis über uns gesagt werden kann, dass alles, was wir tun, aus Liebe heraus geschieht. Und du hast Leute in deiner Umgebung, vielleicht sogar der gerade neben dir sitzt, der dir hier einen Spiegel vorhalten kann, wenn du dich traust zu fragen. Sag mir doch mal, wie empfindest du meinen Liebeslevel? Bitte frag nicht die Person, die dich nur Sonntag sieht. Frag die, die dich Montag und Dienstag sieht. Und halt's aus, was dann kommt. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es da einen Weg zu gehen gibt. Und ich ahne, dass ich auf diesem Weg auch noch nicht so weit bin, wie ich gerne wäre. Aber wichtig ist, wir entwickeln uns. Und eine gute geistige Entwicklung, sagt uns die Bibel, geht immer aufwärts. Immer. Es gibt zwar kleine Zickzackbewegungen, wenn man näher hinguckt, aber die gehören dazu, damit es aufwärts geht. Und unser Liebeslevel sollte Jahr für Jahr zunehmen. Wenn das nicht passiert, mach dir ernsthafte Gedanken. Weil wenn Gott Liebe ist und Gott in uns ist, dann muss diese Liebe an Platz gewinnen. Sonst läuft was grundsätzlich schief und dann werden viele Katastrophen in meinem Leben auftauchen, die nie für mich bestimmt waren. Weil ich mir aus irgendeinem Grunde verhindere, dass diese Liebe in mir wächst. Und da gibt es ja viele Gründe. Da werden wir uns auch noch einige anschauen, heute vor allem einen. Im Judas 20, 21 steht, ihr hingegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf der Grundlage des allerheiligsten Glaubens aufbauen. Des Glaubens, der euch verkündet wurde und den ihr angenommen habt. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt unter dem Schutz der Liebe Gottes und richtet eure Hoffnung ganz auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns das ewige Leben schenken wird. Bleibt unter dem Schutz der Liebe. Hast du Liebe jemals als das gesehen, was es eigentlich ist? Ein Schutzraum? Ein Ort, der gemacht wurde von Gott für dich, damit du sicher bist? In dieser chaotischen Zeit, in der wir leben? Das war alles nur Einleitung. Worum es mir wirklich geht, ist mit euch einen Serienkiller zu betrachten. Nun, wir alle haben wahrscheinlich, hoffe ich, keine besondere Sympathie für diese Art von Persönlichkeiten, die mit diesem Wort bezeichnet werden. Ich rede aber jetzt hier nicht über einen Menschen, sondern ich rede über eine Macht. Und dieser Serienkiller, der größte vielleicht dieser Welt, ist Streit. Ich hoffe und bete, dass ihr nach dieser Predigt diese 5 Buchstaben anders betrachtet als vorher. Was ist die größte Sorge dieser Welt? Ich glaube, es ist Streit. Das Recht, unfreundlich zu sein, wenn du willst. Das Recht, schlecht über deinen Bruder zu reden, wenn du willst. Das Recht, dich aufzuregen, wenn du willst. Das Recht, zu sagen, was du willst. Die allerweltlichste Sache, die es gibt, ist Streit. Satan in sich selbst ist Streit. Er ist weltlich, er ist Sünde, er ist tödlich und bringt mit der Zeit fast hundertprozentig Krankheit mit sich. Im Galaterbrief führt der Apostel Paulus Streit zusammen mit Ehebruch, Unzucht, Götzendienst, Zauberei, mit Hass, mit Mord und mit Trunkenheit auf. Du kannst erkennen, dass wenn ein Mensch in Streit gerät, es leicht für ihn ist, Mord, Ehebruch oder diese anderen Dinge zu begehen. Streit ist eine motivierende Kraft. Ihr Ehepaare, habt ihr euch noch nie gestritten? Was für hässliche Gedanken können kommen, wenn so ein Streit da ist? Gedanken, die man normalerweise nie denken würde, vor allem nicht als Christ. Und dann kommt dieser Streit irgendwie, meistens durch eine Lappalie hinein, in eine Ehe. Und Gedanken werden auf einmal aufgetan, Türen gehen auf in eine Richtung, wo man hinterher, wenn der Streit dann wieder beigelegt ist, eigentlich nur gruselt. Da denke ich, boah, wo kommt das denn her? War das wirklich noch in mir? Bin ich noch zu sowas fähig? Wenn ein Mann in der Liebe Gottes wandelt, dann will er nicht so handeln, wie Paulus hier schreibt. Wenn er in der Liebe Gottes wandelt, dann wird er eine andere Frau nicht begehrlich anschauen. Wenn du an dich selbst denkst, dann kommt die Lust durch. Stimmt's? Streit ist das Nummer 1 Werkzeug Satans. Und Streit bedeutet immer Entzweiung. Wir unterschätzen diesen Gegner. Ich habe ein paar Jahre in unserer Armee gedient und wir hatten damals ein klares Feindbild. Es gab damals noch den Ostblock und all das. Und ich bin kein Mann des Krieges, ich brauche keinen Krieg und ich wünsche mir, dass wir nie einen Krieg mehr erleben in unserem Land. Aber geistlich gesehen können wir uns überhaupt nicht drücken. Weil der Krieg längst ununterbrochen stattfindet. In unserem Land, in unseren eigenen Familien. Der Krieg versucht zu entzweien. Er versucht, Menschen auseinander zu dividieren. Er spaltet Gemeinden. Wir alle haben das erlebt. Die Dinge passieren. Es ist nicht Gottes Wille, Amen, dass Spaltung geschieht. Neue Gemeindegründung, jawohl. Aber nicht durch Streit. Weil durch Streit in der Regel die Fruchtbarkeit verloren geht. Das heißt, die neuen Gruppen wachsen nicht oder haben ständig immer wieder dieselben Problematiken. Und das ist genauso in der Ehe. Wenn eine Ehe aus Streit geschieden wird, die nächste Ehe, glaubst du, die wird besser? Die wird nur kürzer. Das ist, was ich immer wieder sehe und sehe und sehe, weil Streit macht immer dasselbe. Er zerstört. Entzweiung bedeutet geistlich oft geteilte Kraft. Auch in der Ehe, in der Familie. Die Familie miteinander, nicht eins ist. Hast du geteilte Kraft. Und geteilte Kraft heißt halbe oder weniger Kraft. Die Ursache von Streit ist meistens Lieblosigkeit. Was steckt in Lieblosigkeit drin? Genau, die Abwesenheit von Liebe. Wenn Liebe die stärkste Macht ist, wenn alles Gute aus der Liebe heraus entsteht, dann ist Lieblosigkeit an sich ein Unding in unseren Reihen. Niemand von uns kann sich Lieblosigkeit erlauben, nicht eine Sekunde. Weil mit Lieblosigkeit du dich abschneidest von der einzigen Kraftquelle, die dich am Leben hält. Ja, ich weiß, wir haben eine andere Streitkultur in unserem Land. Wir sind gewohnt zu streiten. Wir haben das früh beigebracht zu streiten. Nicht nachzugeben. Recht zu haben. Den eigenen Willen durchzusetzen. Zu sagen, was ich denke. Zu tun, wonach ich mich fühle. Ja, wir sind alle Kinder einer Nation, einer Kultur. Auch wenn ihr aus anderen Kulturen kommt, die sind wahrscheinlich nicht viel anders als bei uns. Mein Wille geschehe. Mein Reich komme. Wir sagen das nicht so. Aber das sind oft Dinge, die wir beobachten können, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten, geistlich. Oft sind das die Ursachen von Versagen. Ist nicht Gott. Oh, Gott hat dich lieber als mich. Nee. Ich habe nur vielleicht schon mehr Fehler gemacht als du und hoffentlich mehr gelernt. Ansonsten gibt es da keinen Unterschied. Gott liebt dich wie mich. Streit ist eine Tochter der Angst. Angst davor, zu kurz zu kommen. Angst, nicht gesehen zu werden. Angst, nicht wertgeachtet zu sein. Streit kommt nicht aus der Liebe. Streit schaltet den göttlichen Schutzschirm der Liebe über mir ab. Und das ist eine ganz gefährliche Situation. Weil Streit öffnet Satan ein Tor in unser Leben. Der Feind kann mich nun antasten. Stell dir eine Burg vor. Wir kommen ja nun mal aus einer Kultur, wo wir Burgen hatten in unserem Land. Mosel am Rhein, überall siehst du sie auch in unserer Region. Stell dir so eine Burg in ihrer Hochzeit vor. Stabile Mauern. Gut bewaffnet, ausgerüstet, Truppen innen drin. Ein schöner Burggraben drumherum am besten noch. Stabile Tore, massiv, zu fest, wenn der Feind kommt. Uneinnehmbar auf der Burg. Aber dann kommt eine Person, die schon drin sein muss und öffnet eine Hintertür, sodass der Feind rein kann. Was nutzt die ganze Befestigung dann noch? Der Feind, der angreift, ist immer zahlenmäßig viel, viel stärker als die Besatzung einer Burg. Die Burg ist klein. Feinde wissen, sie haben dann 10-1 Verhältnis, um eine Chance zu haben. Die kommen rein, du hast keine Chance. Wenn sie drin sind. Und das macht Streit. Streit öffnet die Hintertür in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Dienst, in deiner Zelle. Und dann kommt er rein. Der Feind ist stark. Er steht ja da, er wartet ja nur darauf, dass Streit die Tür öffnet und er sein Werk der Zerstörung tun kann. Das wird übrigens von Jakobus sehr gut beschrieben. Ich lese aus dem Neues Leben, Jakobus 3, Vers 16. Wer es nachschlagen will, da werde ich jetzt kurz was zu sagen. Da steht, denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Ich möchte die Worte kurz aus dem Griechischen erklären, damit wir verstehen, was hier gemeint ist. Das Wort Eifer, Zelos, bedeutet, nach Aristoteles verursacht dieses Wort nicht deshalb Traurigkeit, weil der andere das Gute hat, sondern weil man selbst das nicht hat. Eifersucht, Neid. Und diesen Mangel bei sich abzuhelfen sucht. Dennoch kann Eifer auch ein Verlangen bezeichnen, gegen das Gute zu kämpfen, das ein anderer hat. Die Eifersucht will dieses Gute beeinträchtigen und es vermindern. Deshalb kann dieser Eifer neben Streit stehen. Ich erinnere mich gut, dass ich ein kleiner Junge war. Ich weiß nicht, 6, 7 Jahre alt. Ich war mit einem früheren Freund in der Wiese, es war alles voll Schnee. Wir rollten Schneekugeln, um einen Schneemann zu bauen. Ich hatte eine mächtige Kugel, also ne, damals so gefühlte 2 Meter Kugel. Und mein Freund hatte eine ähnlich große, aber irgendwie ein Missgeschick, seine ging kaputt. Was macht er? Genau, er kam zu mir und machte meine kaputt. Das ist, was Eifersucht tut. Er hätte lieber meine gehabt, anstatt sie kaputt zu machen, aber das ging ja nicht, also hat er sie kaputt gemacht. Weil er sie nicht hatte. Und dieses Spiel, wenn wir nicht aufpassen, hört nie auf in unserem Leben. Der hat ein neues Auto. Das hätte ich zwar gerne, aber ich habe es nicht, also muss ich es schlecht reden. Der hat ein neues Haus. Oh, wie kann der so ein schönes Haus besitzen? Ich wohne in der Mietwohnung. Also muss ich dagegen reden. Das ist, was heute immer noch ist, selbst in Gemeinden. Der hat eine neue Frau. Naja, das ist was anderes. Der hat eine hübsche Frau. Und ich bin mit meiner gerade nicht so zufrieden. Was passiert? Ja, ich finde was Negatives. Die hat immer so ein kurzes Kleid an. Zack, und schon habe ich gegengeschossen. Aber nicht, weil ich es eigentlich finde, sondern weil ich sauer bin, dass ich nicht habe, was er hat. So, was kleine Kinder tun, tun wir als Erwachsene oft gerade so. Das andere Wort, was hier steht, neben Eifersucht, ist Selbstsucht. Eritreia. Für Lohn arbeiten, selbstsüchtig, bestechlich sein. Eritreia bedeutet nicht Bestechlichkeit, sondern die Neigung zu Bestechlichkeit oder Korruption, die Selbstsüchtigkeit, Eigennützigkeit nach sich zieht. In solcher Verfassung kann jemand leicht bestochen werden. Eritreia meint also Selbstgerechtigkeit, Eigennützigkeit, die auch leicht in Streitsucht ausatmen kann. Also da über die beiden Dinge spricht er, denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen. Und dann sagt er, das führt wohin? Zur Zerrüttung. Das Wort ist ziemlich einfach, es bedeutet Unordnung, Unruhe, Aufruhr, Tumult. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass Eifersucht und Selbstsucht genau dahin führt? Unruhe, Aufruhr, Unordnung, Tumult. In der eigenen Ehe, wie furchtbar. Wo alles doch eigentlich eine Ordnung hat. Und auf einmal ist nichts mehr in der Ordnung. Auf einmal zweifelt man alles Mögliche an, was über Jahre scheinbar feststand. Und dann heißt es, es bewirkt Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Schlecht, faulos bedeutet schlecht, übel, böse, verwerflich in Bezug auf ethisches Verhalten. Im Gegensatz zu Kakos, was böse, verdorben im Wesen und bösartig bezeichnet. Bezeichnet faulos nicht so sehr die wesentliche Verdorbenheit, sondern das, was Böses erzeugt. Sondern eher das ethisch schlechte, wertlose, was vor Gott nicht bestehen kann. Ich wage mich also nach diesen vier Wortbetrachtungen, diesen 16. Vers von Jakobus 3 nochmal neu zu formulieren. Sinngemäß steht da Folgendes. Wo das Verlangen nach Dingen, die man nicht hat, und Eigennützigkeit, die schnell Streit verursacht, herrschen, da regieren Unordnung, Unruhe, Aufruhr, sowie das Schlechte und Wertlose, das vor Gott nicht bestehen kann. So. Ihr ahnt, Streit ist nicht einfach nur Streit. Es ist nicht ein Kavaliersdelikt, was normal zum Leben gehören sollte. Ich möchte sogar sagen, Streit gehört in dein Leben niemals. Unter keinen Umständen. Nein. Streit ist ein Serienkiller. Er hat so viele gute Männer und Frauen zerstört, die vielleicht noch in den Himmel gekommen sind, aber hier auf der Erde nie da, auch nur in die Nähe dessen gekommen sind, wo sie berufen waren zu sein. Erlaube keinen Streit in der Ehe. Ich habe dieses Beispiel schon mal hier erzählt. Aber es ist mir so eindringlich und ist so bedeutungsvoll. Ein amerikanischer Pastor, der sehr bekannt war für seine prophetische Gabe und auch für seine Heilungsgabe, wurde angerufen von einem anderen Pastor, der Krebs hatte im Endstadium. Dieser Mann bat ihn und sagte, bitte bete für mich, dass Gott mich heilt. Und er legte den Telefonhörer auf. Und innerhalb der nächsten zwei Wochen kam ein ähnliches Gespräch von wieder einem anderen Pastor, der ebenfalls Krebs im Endstadium hatte. Und dieser Pastor mit der Heilungsgabe und der prophetischen Gabe sprach mit Gott und sagt, Gott, heil meine Brüder. Hat alles getan, was er wusste, und den Krebs gebunden und all das. Und Gott sagte ihm nur Folgendes. Ich werde sie nicht heilen. Und er fragte, wieso nicht, Herr? Sind deine Diener? Und sagte, der Grund ist der, dass sie ihre Frauen nicht richtig behandeln. Sie achten sie nicht, sie respektieren sie nicht. Wow! Kann es sein, dass Streit verhindert hat, dass diese Männer ihre Heilung empfinden? Die sind beide gestorben übrigens an Krebs. Weil sie mit ihren Frauen nicht richtig umgegangen sind. Im 1. Petrus 3,7 steht, entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Wege steht. Ich weiß nicht, wie du bisher über deinen Ehepartner gedacht hast, aber hast du ihn oder sie jemals so gesehen, dass wenn etwas zwischen euch kommt, die Gebetserhörung ausbleibt, weil ihr die Kraft zu sehr geteilt habt, sodass ihr nicht mehr bewirken kann, was sie eigentlich bewirken soll und will. Vielleicht Heilung, vielleicht finanzielle Durchbrüche, vielleicht, wie Bernd sagte, eben einen neuen Job. Und dann sagt ihr, Gott, warum lässt du das zu? Und Gott sagt, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich habe nie was zugelassen, was negativ ist. Ich habe nur Gutes für dich. Aber schau mal, meine Prinzipien sind so klar und deutlich. Du kennst mein Wort und du handelst gegensätzlich. Ich habe dir die Gefahr von Streit gezeigt. Und du lebst ihn seit Jahren, als ob es ein Kavaliersdelikt wäre. Die Bezeichnung, was hier übrigens Miterben der Gnade heißt, gibt den Frauen trotz der patriarchalischen Gesellschaftsstrukturen in Christus den gleichen Rang wie den Männern, soweit die Stuttgarter Erklärungsbibel. Ausdruck dafür ist unter anderem das gemeinsame Gebet der Eheleute, das behindert, gehemmt und gelähmt wird, wenn die Männer ihre Frauen nicht ehren, das heißt ihnen nicht Achtung erweisen. Achtung erweisen, meine Frau, ich bin schon 20 Jahre verheiratet. Dann hast recht. Dann noch viel mehr. Ich glaube, ich achte meine Frau heute mehr als je in meinem Leben vorher. Und da gab es auch Zeiten, wo ich da sehr schwach war, wo ich echt lernen musste und viele Dinge nicht zustande kamen, auch damals, heute sehe ich das, die ich verursacht habe, weil meine Haltung nicht die richtige war. Ja, meine Frau ist meine Gehilfin, die muss mir zuarbeiten. Das ist nicht, was das Wort sagt. Das ist nicht, wir reden ja bald auch drüber. Ist das nächste über Kinder oder über Ehe, wenn wir zusammen reden? Okay, also es kommt noch dieses Jahr, wir werden über Ehe und über Kinder reden. Preis sei Gott, gehört ja irgendwie auch zusammen. Epheser 4, 26. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Derselbe Paulus, Epheserbrief. Kann das sein? Glaubt ihr vielleicht an Vampire? Dracula kommt doch immer um Mitternacht, oder? Wie war das in den alten Filmen? Dachte er vielleicht, wenn das nicht passiert, dann geht abends das Tor auf und der große Umhang und die Zähne und dann kommt er und dann macht er Übles? Der dann kommt, ist schlimmer als Dracula. Streit kommt. Und jeder von euch, jeder hat das schon erlebt. Du bist eingeschlafen mit dem Streit. Und du bist am nächsten Morgen nicht aufgewacht und alles war okay. Sondern deine Gefühle sind abgerutscht in dieser Nacht. Deine Seele hat das voll mitverarbeiten müssen, es war nicht gut. Und es ist eine Mauer gewachsen, vielleicht erstmal nur so hoch, zwischen dir und der Person. Es muss nicht mal der Ehepartner sein. Es kann eines der Kinder sein, es kann ein Nachbar sein, ein Freund sein. Und jede Nacht, die kommt, baut die Mauer. Streit baut immer Mauern. Streit trennt. Am liebsten auf Dauer und für immer. Leute, ich habe so viele Ehescheidungen mitbekommen als Berater. Die fingen nie an mit einer großen Mauer. Die fingen immer an mit einer Lage Ziegelstein. Ein kleiner Streit, der nicht aufgeräumt wurde, der beibehalten wurde, wo jeder auf sein Recht bestanden hat, die Liebe keinen Zugang mehr hatte und dadurch die Mauer immer höher wurde. Zorn und Streit öffnen dem Teufel ein Tor in unser Leben. Ich möchte euch jetzt gleich einen Videoausschnitt zeigen. Der ist schon 13 Jahre alt. Ein afrikanischer Pastor, ich denke, er ist aus Nigeria, kam zufällig während einer Feuerkonferenz von Reinhard Bonke in Afrika im Keller des Gebäudes, wo die Frau ihn hingeschleppt hatte, nach 3 Tagen tot wieder zum Leben. Er war 3 Tage tot, das Zeugnis ist viel länger, ihr könnt es im Internet bei YouTube komplett finden, 2 Teile, es ist vielen von euch bekannt. Er war 3 Tage tot, der Todesschein war ausgeübt, es war alles erledigt, aber diese Frau von ihm, die gab nicht Ruhe, die brachte ihn bis zu Bruder Bonke und der konnte nicht mal selbst die Hände auflegen, der hat oben drüber gepredigt und unten im Keller lag dieser Mann und kam wieder zurück zum Leben. Und er erzählte danach, dass Jesus ihn mitgenommen hat in den Himmel und in die Hölle. Er hat beides gesehen. Und ich möchte euch nur 2 Minuten zeigen von diesem Zeugnis, die gerade um dieses Thema gehen. Bitte Licht aus und Film ab. Leute gesehen, die er da nie vermutet hätte. Und Jesus hat ihm erklärt, dass sie Streit in ihr Leben gelassen hatten. Und als ich das gehört habe vor 12 Jahren, das erste Mal, wo ich dieses Video gesehen habe, das ist hängen geblieben, mehr als alles andere. Dass der Mann aus dem Tod zurückgekommen ist, sagte, ich lasse nie mehr Streit in meiner Umgebung zu. Ich laufe weg, wenn es kommt. Gott, was habe ich da all die Jahre übersehen? Streit, hat Streit so eine Wirkung? Und dann habe ich diese Schriftstellen gefunden und studiert und habe mich gewundert, wie man so eine klare Botschaft so lange übersehen kann. Niemals werde ich mehr am Streit beteiligt sein. Ist auch meine Entscheidung, ist eine gute Entscheidung gewesen. Das heißt nicht, dass du nicht in Situationen kommst, wo Leute gerne streiten wollen, aber es ist deine Sache, was du damit machst. Gehst du darauf ein oder gibst du nach, lässt es stehen oder gehst einfach. Es gibt einige Möglichkeiten, damit besser umzugehen als das klassische Gegengehen. Neben Streit gibt es eine weitere Falle, die hat damit zu tun. Wenn man es so will, ist das eine kleine Schwester vom Streit, vielleicht sogar eine große. Es ist Unvergebenheit. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemand habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel doch eure Verfehlungen auch vergibt. Bernd Krüger findet das in Rot geschrieben in seiner Bibel, weil Jesus das gesagt hat. Dasselbe in Matthäus 18. Auch Jesus sagt, ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus spricht über Einheit, über die Kraft von Einheit. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht siebenmal, sondern 77-mal. Woanders steht 7 mal 7, was auch immer. Jesus stellt den Jüngern große Vollmacht und gewaltige Gebetserhörung in Aussicht. Und ich verrate dir kein Geheimnis, wenn ich sage, dasselbe gilt für dich. Im selben Atemzug macht er unmissverständlich klar, dass es ein absolutes No-Go gibt. Nicht vergeben. Nicht vergeben setzt alles außer Kraft, weil nicht vergeben nur aus Lieblosigkeit möglich ist. Nur wenn Streit in deinem Herzen ist. Liebe vergibt sofort, weil Liebe etwas verstanden hat. Liebe hat verstanden, ich wäre nichts ohne ihn. Wenn er mir nicht vergibt, ich wäre nicht mal da. Wie könnte ich irgendjemand irgendetwas noch vorhalten? Und wenn es das Übelste ist der Welt, wenn er meine Frau ermordet, meine Kinder vergewaltigt oder sonst was gemacht, wie kann ich mir leisten, jemandem nicht zu vergeben, der ich doch alles vergeben bekommen habe und nur deswegen diesen Stand haben kann, mit Gott zu leben? Hier hinken wir manchmal. Der Grund, so wie auch Streit, zerstört Unvergebenheit die Einheit. Die Einheit zwischen den einzelnen Kämpfern Gottes, also uns Christen. Und was ist eine Armee, die gegeneinander kämpft? Die macht keinem mehr Angst, oder? Die hat keine Bedeutung. Oder auch die Einheit zwischen uns und ihm. Zwischen ihm, das ist auch seine Versorgung und sein Schutz. Ich möchte diese Einheit nicht gefährden, ich kann mir das nicht erlauben. Wenn ich weiß, dass ich alles, was ich heute habe und bin, dank ihm bin, dann weiß ich doch, dass ich auch alles, was ich jemals haben oder sein werde, nur dank ihm sein kann. Versteht ihr diesen Umkehrschluss? Wie kann ich es mir erlauben, mich von der einzig wirklichen, sicheren Versorgungsader meines Lebens abzuschneiden, indem ich jemandem nicht vergebe oder mit jemandem streite? Wie kann ich das tun? Wie dumm muss ich sein? Bei immateriellen Dingen sind wir oft so anders als bei materiellen Dingen. Niemand würde sein Sparbuch verbrennen. Oder? Niemand. Normales. Aber genau das tun wir, wenn wir streiten und nicht vergeben. Wir verbrennen all unsere Versorgungsgüter. Wir zünden unsere Häuser an, unsere Autos. Oder? Ich hoffe, die Bilder helfen ein bisschen, weil das ist wirklich so. Darum geht's. Im Gleichnis vom Schuldner, der seine große Schuld erlassen bekommt, aber selbst dem, der bei ihm etwas Schuldiges nicht vergibt, macht Jesus deutlich, wie Gott der Vater mit uns umgehen wird, wenn wir uns Unvergebenheit erlauben. Hört zu. Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So, hört zu, wird auch mein Vater, Jesus spricht, im Himmel jeden, von euch, er spricht zu seinen Jüngern, behandeln, der seinem Bruder nicht vom Herzen vergibt. Deswegen fand dieser auferstandene Pastor in der Hölle so viele Pastoren und Christen. Die haben sich erlaubt, sich auszuruhen auf ihre Bekehrung und dann gelebt wie alle anderen. Und dass das nicht gut gehen kann, sage ich euch, das kann nicht gut gehen. Und in der Ewigkeit sehen wir dann oft erst, wie übel das ausgehen kann. Gott nicht zu gehorchen, bezeichnet die Bibel als Stolz. Dem Stolzen widersteht Gott selbst. Unvergebenheit gehört also nicht, er gehört also zu den dümmsten Handlungen, zu denen Christen fähig sind. Und Unvergebenheit ist ein Todfeind der Liebe. Wir haben es also mit einem Todfeind und einem Massenmörder zu tun, wenn wir über diese beiden Dinge reden. Über Unvergebenheit. Über Streit. Nun, zum Schluss möchte ich euch noch 7 Liebeswege mitteilen. Wir wissen, dass die Auswirkungen von Lieblosigkeit, negatives Reden und Richten anderer ist. Jakobus 4, Vers 10 sagt uns das. Liebe kann ich genauso lernen wie andere Eigenschaften. Genau genommen lebt ja die Liebe, das haben wir schon gelernt, Gott selbst durch den Heiligen Geist bereits in uns. Das ist die gute Nachricht. Und jedes Mal, wenn ich mich gemäß dessen verhalte, was das Wort Gottes sagt, aktiviere ich die Liebe. Hier nun ein paar Entscheidungen, die ich dir sehr empfehlen möchte. Sie werden dein Liebesleben stark fördern. Erster Liebesweg. Sei ein Streitbrecher. Ein Streitbrecher. 2. Timotheus 2, ihr habt die Bibelstellen alle auf eurem Handout. Und wer ein Diener des Herrn sein will, darf nicht streiten, sondern soll zu allen freundlich sein. Er muss fähig sein, die Lehre des Evangeliums weiterzugeben, muss es gelassen ertragen können, wenn ihm Unrecht zugefügt wird, und soll denen, die sich gegen das Evangelium stellen, geduldig den rechten Weg zeigen. Vielleicht gibt Gott ihnen ja die Möglichkeit zur Umkehr, so dass sie die Wahrheit erkennen und zur Besinnung kommen. Dann können sie sich aus der Schlinge befreien, in der sie der Teufel gefangen hält, um ihnen seinen Willen aufzuzwingen. Möchtest du also ein Diener des Herrn sein, dann höre auf zu streiten und sei freundlich und geduldig. Das sind Früchte des Geistes, Galater 5. 2. Liebesweg. Liebe deine Feinde und tue ihnen Gutes. Auch hier haben wir im Lukas 6 eine ganze Stelle. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich euch, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun, schlägt nicht jemand auf die eine Wange und halt ihm auch die andere hin, nimmt dir jemand den Mantel und so weiter und so weiter und so weiter. Ich hatte das selbst erlebt in meinem vorigen Job als Vertriebstrainer. Ich kam in eine neue Dienststelle, eine größere Stadt, und bekam dort eine Führungsposition, die eigentlich jemand anderes haben wollte. Jemand, der nicht wie ich vom Land kam, sondern aus dieser Stadt und aus dem Unternehmen. Und diese Person war im Personalrat, sie war sehr einflussreich, sie war sehr dominant und sie war richtig eklig. Es war eine Dame, ein paar Jahre älter als ich und sehr selbstbewusst. Und sie warf mir Knüppel zwischen die Beine, wo es nur ging, in meiner neuen Position, die sie gerne gehabt hätte. Jetzt hatte ich die Wahl. Ich wusste ja schon, streiten ist nicht gut. Ich kann auch streiten, ich konnte gut streiten früher. Ich habe auch oft gewonnen. Heute weiß ich, dass ich eigentlich immer verloren habe. Ich dachte, ich hätte gewonnen. Und dann entschied ich mich, eben das zu tun, was das Wort sagt. Ich wollte sie lieben. Also fing ich an, für sie zu beten. Ich hatte immer eine Stunde Weg zur Arbeit. Und ich habe wochenlang, jeden Morgen auf dem Hinweg, lange für diese Dame gebetet. Und immer wieder und immer wieder. Nun, mit der Zeit stockten tatsächlich die Angriffe auf mich. Und ich war, denke ich, in diesem Standort 3 Jahre. Und hatte zum Schluss sogar die Aufgabe, sie hatte eine Geschäftsstelle unter sich, sie und ihre Geschäftsstellenmitarbeiter zu coachen. Also es war schon eine interessante Situation. Sie war in meinen Seminaren auch dann. Und als ich mich dann verabschiedete, weil ich hatte ja dann den Ruf hier in die Gemeinde und habe dann gekündigt, und dann ging ich zu dieser Dame und verabschiedete mich. Und diese Dame sagte mir, Herr Trümper, es tut mir richtig leid, dass Sie gehen. Ich dachte, boah. Weißt du, wenn du das vor und nachher dann siehst und du weißt, wie die war. Also ich habe nicht mal vorgestellt, dass sie solche Worte aussprechen könnte. Sie war wirklich voller Gift, so wie ich sie kannte die ganze Zeit. Und da ist was passiert, durch Gebet, durch das Handeln von Liebe. Ich habe ja auch hier und da mal ein kleines Geschenk zukommen lassen, habe ihr Gunst gegeben, obwohl sie mir immer in die Kandare geschossen hat, wo immer es ging. Wir waren nachher nebeneinander im Personalrat. Also da, es war interessant. Aber der Weg war definitiv nicht Streit, sondern das Gegenteil. Drittens, gib Gott deinen Willen. Jakobus 4 sagt, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Fragst du dich vielleicht auch. Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Kennt ihr das Gefühl? Ihr wisst, ihr solltet vergeben, ihr wisst, ihr solltet lieben, aber in euch geht es, wenn ich das. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da? Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Hast du das schon mal gemerkt? Wenn du anderen Leuten was neidest, dagegen redest, eifersüchtig bist, du kommst nie auch nur in die Nähe dessen, was diese Personen haben. Im Gegenteil. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Wow! Das war Jakobus wieder, der Erzpatron der ersten Gemeinde. Der hat ganz schön seinen Leuten den Kopf gewaschen. Das war ja an Christen gerichtet. Das war nicht an die Heiden. Das war ja was anderes. Das waren Leute wie du und ich. Eigensucht ist, was das eigene sucht. Entscheide dich zuerst, nach Gottes Reich zu suchen, zu trachten. Vierter Punkt. Werde ein Fast-Vergeber. Fast heißt schnell, Englisch. Fast Food, schnelles Essen. Vergib sofort und jedermann. Ich habe in meinen letzten Jahren immer so eine Floskel gebraucht. Ich habe gesagt, ich vergebe Sünden so schnell und bitte auch so schnell um Vergebung, wie ich eine Fliege erschlage, wenn ich sie sehe. Also Fliegen in unserem Haus wirst du nicht oft sehen, weil sobald ich eine sehe, ich habe viel Barmherzigkeit mit allen Lebewesen, aber mit Stubenfliegen habe ich so meine persönliche Auseinandersetzung. Und ich dachte, so schnell wie jede Fliege stirbt, so schnell möchte ich vergeben. Du musst jetzt nicht alle Fliegen töten, aber vergeben solltest du so schnell. So, mach dir das zur Angewohnheit. Wann immer dich jemand verletzt, wann immer dir jemand übel begegnet, dir übel zuspielt, du musst das ja nicht gutheißen, das tust du auch nicht damit. Sondern du vergibst sofort und sagst, Herr, in deinem Namen vergebe ich das. Ich lasse es überhaupt nicht in mein Herz. Ich will überhaupt nicht darauf reagieren in der Weise, wie es in mir jetzt gerade hochkommt, sondern ich gebe es dir ab. Weil er sagt, wenn wir das tun, sammeln wir schon feurige Brocken auf seinem Haupt. Okay? Das sollte reichen. Die Person hat sowieso ein Problem, wenn sie mir übel zuspielt. Es gibt Bibelstellen, die bezeichnen dich und mich als Augapfel Gottes. Und ich nehme es jemandem übel, wenn er meinem Augapfel rumpult. Das nehme ich ihm richtig übel, das kann ich nicht leiden. Und Gott mag das auch nicht. Gott wird damit umgehen. Das Gericht ist eine endgültige und eine klare Sache. Und das ist hart genug für die Leute. Und wer weiß, vielleicht wird manch einer da unten landen, der es nie dachte, weil er ja dachte, ich habe ja irgendwann das Gebet gesprochen und das wird ja wohl reichen. Das reicht nicht. Vergiss es. Das Gebet reicht nie. Das Gebet führt dich in eine Beziehung mit Gott und lehrt dich, wer er ist. Aber dann geht es darum, daraus einen Lebensstil zu formulieren. In deinem Alltag das zu leben, was er sagt und zu sehen, wie gut er wirklich ist, weil das siehst du dann erst. Wenn du merkst, wow, die biblischen Prinzipien funktionieren. Vergib sofort und jedermann. Und denk nicht wie bisher über das, was dir angetan wurde, sondern denke immer daran, was dir selbst von Gott schon vergeben wurde. Vielleicht, wenn du mal ganz ehrlich über dich nachdenkst, bevor du Gott fandest, ich glaube, du würdest auch ein paar hässliche Worte über dich finden. Also ich über mich bestimmt. Richtig hässliche Wörter. Und wenn ich mich heute anschaue, weiß ich, dass diese Wörter nichts mehr mit mir zu tun haben. Und ich weiß, dass ich dafür gar nichts kann. Ich bin nicht jetzt der viel bessere Mensch. Ich habe Vergebung bekommen. Und einen neuen Start. Und von dem Moment an ist er bei mir. Und wann immer er sieht, ich will das tun, was richtig ist, er hilft mir. Er fördert, er stützt, er gibt mir Gunst, er macht Türen auf. Er ist so unverschämt gut zu mir, Leute. Und so ist er mit dir, genauso. Die Frage ist, wie bist du mit ihm? Das ist die Frage. An der Frage scheidet sich immer alles. Du bist du und du musst ihn lieben. Meine Liebe reicht nicht für dich, du musst ihn lieben. Er will Beziehungen mit dir bauen. Fünfter Weg. Bitte selbst immer schnell um Vergebung. Auch das ist ein Punkt, wo wir oft scheitern. Wenn Liebe in deinem Leben ist, dann wartest du nicht lange, bis dir jemand sagt, übrigens, also was du da gesagt, gemacht hast, war nicht in Ordnung. Du weißt es doch selbst. Spätestens, wenn du drüber geschlafen hast, weißt du es. Und dann hinzugehen, wenn der erste Ärger verraucht ist und sagen, du Gisela, es tut mir echt leid. Ich habe dich da verletzt, ich wollte das nicht, aber ich habe es gemacht, es tut mir leid. Ich übernehme Verantwortung, bitte vergib mir. Und genauso mit Gott, Gott, ich habe auch dich verletzt, ich habe deine Tochter verletzt. Es tut mir leid, vergib mir, Papa, es tut mir leid, ich will es nie wieder tun. Ich will es nie wieder tun, das ist immer die Absicht dahinter. Wenn die nicht da ist, ist Vergebung sowieso keine Lösung, weil du dich nicht verändern willst. Das nicht tun zu wollen, heißt es nicht, dass es dir gelingt. Aber es ist eine Absicht. Es ist eine Richtung, die du entscheidest. Und die kannst du auch 10-mal am Tag entscheiden. Gott hilft dir. Gott hilft dir raus, auch auf Dingen, wo du alleine nie rauskommst. Und entschuldige dich doch auch dafür oder bitte um Vergebung, wenn deine Schuld nur bei 5% liegt. Ohne, dass du erwartest, dass der andere aber bitte schön danach auch sich entschuldigt. Das passiert nicht immer, meiner Erfahrung nach. Aber ich bin sauber, weißt du? Ich bin sauber. Mein Weg zu Gott ist klar. Ich habe nichts gegen irgendjemanden. Wenn mich jemand 95% verletzt hat, ich gebe es ab. Ich kann es eh nicht tragen. Was soll das? Ich werde nur bitter, wenn ich es trage. Und Bitterkeit heißt immer Streit und Neid und Eifersucht und alles Zeug kommt wieder rein. Also lass los. Lass dir doch lieber Unrecht tun. Das ist, was uns so schwerfällt, oder? Weil Gerechtigkeit ist ja ein Gefühl, ein Wert auch in unserem Leben. Der ist ja auch gut. Aber von oben betrachtet ist die Gerechtigkeit, die wir oft als gerecht empfinden, gar nicht die Wahrheit. Es ist ein kleiner Brocken von was viel Größerem. Er ist die Wahrheit. Er ist der Weg und er ist das Leben. Denkt an die Osterbotschaft. So, wenn er sagt, vergib sofort und gib deine Gerechtigkeit ab, deine Sehnsucht danach und vertrau darauf, Gott erklärt das alles zu seiner Zeit. Sechstens, verwende gute Worte. Und das Bernd, der eben sagte, wenn du keine guten Worte hast, dann halt den Mund. Cool, genau das meine ich. Verwende gute Worte oder lass doch den Mund zu, wenn du keine guten hast. Und geh ins Gebet und sag, Herr, gib mir irgendein ermutigendes Wort für diese Person, die eigentlich sichtbar eher jemand ist, mit dem ich nicht wirklich gerne zusammen sein möchte. Aber ich möchte doch dich repräsentieren. Und du liebst diese Person auch? Hilf mir, sie auch zu lieben. Das ist doch viel besser, als dann irgendwas zu sagen, was nach hinten losgeht. Siebtens und letzter Weg hier als Liebesweg. Kläre es von Mann zu Mann. Matthäus 18, 15. Jesus lehrte uns einen Weg, wie wir Streit loswerden können. Er sagte, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Oh, Moment mal, ich muss doch zum Pastor gehen. Musst du überhaupt nicht. Aber doch wenigstens zum Zellleiter. Musst du auch nicht. Der erste Weg ist immer hin zur Person. Wenn du siehst, jemand sündigt, wenn du siehst, jemand macht was Falsches, dann zieh dir doch den Schuh an und sag, das ist doch mein Bruder, meine Schwester. Die kommt da gerade in richtige Probleme rein und dann sieht es nicht mal. Man ist ja manchmal selbst blind. Deswegen haben wir Gemeinde, dass wir einander Dinge spiegeln können und sagen, du, also ich beobachte gerade, Mama, wie du mit deinem Mann umgehst. Schau mal, das und das würde ich so nicht machen. Denk mal drüber nach, vielleicht hast du da was übersehen. Aber wenn du denkst, ist okay, mach weiter so. Ich gebe es dann wieder ab, ich brauche dann nicht kontrollieren. Sag, hast du es auch verändert? Hast du es verändert? Oh, ich liebe dich. So, klär es von Mann von Frau zu Frau. Geh hin. Es gibt da auch eine biblische Ordnung. Klar, wenn es dann wirklich was ist, was richtig Sünde ist, dann kommt der Punkt, wo du mit dieser Person zu deinem Zellleiter gehst. Ja, das ist auch biblisch. Gemeindezucht geht diese drei Stufen. Und dann ganz zum Schluss kommt es vor die Gemeinde oder vom Pastor oder die Leiterschaft. Aber in der Regel muss es gar nicht dahin. Diese großen Geschütze braucht man ganz, ganz selten, ist meine Beobachtung. Wenn man den ersten Weg geht und wir entwickeln uns dabei selbst, weil wenn du jemanden konfrontierst aus Liebe, nicht weil du erwartest, dass sich das sofort ändert, sondern weil du etwas gesehen hast und du siehst, diese Person gerät gerade in eine richtige Problemlage. Weil die kapselt sich gerade ab von der Liebe Gottes, von der Versorgung und von all dem. Das ist gefährlich. Darum geht's. Und aus dieser Liebe heraus konfrontierst du und sagst, Eva, du übrigens das und das. Und Eva kann nur sagen, was bist denn du, was du mir was sagen willst. Oder sie sagt, oh, danke für die Information, ich denke darüber nach. Okay, und ich bin's los, okay. Es ist dann an ihr. Aber ich habe meinen Job getan aus Liebe. Ihr wisst genau, wenn euch jemand was sagt, kommt es aus Liebe oder kommt es aus Gesetz? Ihr spürt es. Wenn es aus Gesetz kommt, das ist wie Regen auf einem frisch polierten Auto. Der prallt einfach ab. Der verbindet sich überhaupt nicht mit der Oberfläche des Fahrzeugs. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich merke, da will mir jemand was sagen, will mir zeigen, dass er es besser weiß oder irgend sowas, weißt du, das ist so, Braucht kein Mensch, oder? Braucht kein Mensch. Das ist nicht aus der Liebe, aber die Liebe kommt mit einer ganz anderen Haltung daher. Die will dir was Gutes tun. Und die ist auch bereit loszulassen, wenn du sagst, ich möchte es aber nicht hören. Das ist okay. Ich wollte ja nur helfen. Weißt du? Das ist dann eine Haltung, die merkst du auch, wie jemand damit umgeht, wenn du sagst, ich denke drüber nach. Der aus dem Gesetz wird sagen, wie, du denkst drüber nach. Hier ist der Bibelvers. Los geht's. Und der andere wird sagen, finde ich gut. Ich werde für dich beten die nächsten Tage. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Und das war's. Der Zellleiter wird vielleicht nochmal nachfragen, denke ich mal. Wie ist Glauben? Wo stehst du gerade? Kann ich dir irgendwo helfen, dich irgendwie unterstützen? Das ist doch, wie es läuft. Das ist, wie wir uns verändern wollen. Wenn du so einen Vater, so eine Mutter hast, die so mit dir umgegangen ist, als du Teenager warst, da willst du dich doch verändern. Da willst du doch weitergehen. Und solche Väter und Mütter und auch Brüder und Schwestern sollten wir sein. Halleluja. Jesus sagte nicht, dass du jemand anderem davon erzählen solltest, wenn du einen Fehler siehst bei jemandem. Er sagte, dass du direkt zur betroffenen Person gehen sollst. Und bei all dem geht es immer um Entscheidung. Ich fasse es zusammen. Streit ist ein Serienkiller. Und Unvergebenheit ist eine teuflische Falle. Es gibt diese 7 Liebeswege und noch viele andere, aber das sind 7, die ich gezeigt habe, die uns helfen, unseren Alltag mit Liebe zu füllen. So steige aus der Unvergebenheit und aus dem Streit aus. Unvergebenheit und Streit sind unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und Gottes Vergebung durch Jesus Christus ist die einzige Möglichkeit, die dieses Gesetz im Leben eines Christen brechen kann. Jedes Mal, wenn ein Christ in Unvergebenheit oder Streit lebt, begibt er sich unter das Gesetz von Sünde und Tod und kann Gottes Vergebung nicht empfangen, bis er seinem Bruder vergibt und der Streit aus seinem Leben verschwindet. Satan weiß, wie das funktioniert. Oft viel besser als wir. Und er wird versuchen, dich in Streit zu halten. Er wird dich zuerst an deiner schwächsten Stelle angreifen und dich niedermachen wollen. Er findet dieses kleine Türchen hinten in der Burg. Nach vorne klemmst du, Halleluja, preis dem Herrn, ich habe meine Bibellese jeden Tag, meine stille Zeit. Aber hintenrum, eine Tür hat er. Und schau, dass du diese Tür geschlossen bekommst. Beschließe an diesem Punkt, nie wieder in irgendeinem Bereich in Unvergebenheit zu leben. Du kannst es dir nicht leisten, mit ihr herumzuspielen. Der Glaube wirkt durch Liebe. Und je schneller du dich im Streit verwickelst, desto mehr wird dein Glaube zurückgehen. Wenn du merkst, dass dein Glaube in einem Bereich schwach wird, dann schau dich in deinem Haus, deiner Familie und deinem Freundeskreis um, ob sich nicht irgendwie Streit eingeschlichen hat, der auch dich betrifft. Finde es heraus. Tu Buße darüber. Kehr um. Sag Gott, es tut mir leid, ich habe Streit in meinem Haus gehabt. Ich war Teil davon, wenn auch nur ein kleiner, aber ich habe damit zu tun gehabt. Ich habe es gefördert durch Worte oder durch Taten und bring die Sache in Ordnung. Und es ist egal, ich betone das wieder, was die Menschen angetan haben. Es ist in dieser Hinsicht egal. Ich will nichts kleinreden. Ich weiß um die Katastrophen, die es in diesen Bereichen gibt. Aber ich sage dir, die größte Katastrophe ist die nicht zu vergeben. Die ist schlimmer als jeder Missbrauch und jedes Ding, was dir angetan wird. Weil sie beraubt dich deiner Zukunft und deiner Freude und deines Friedens. Die Dinge hat Gott fest für dich reserviert, aber du kannst keinen Zugriff nehmen, solange du Unvergebenheit und Streit hast. Gib Liebe und du wirst Liebe empfangen. Vielleicht dauert es einen Tag, eine Woche oder ein Jahr, aber sie wird kommen, weil die Liebe versagt niemals. Lass uns doch zusammen aufstehen. Ich möchte gerne mit denen von euch ein Gebet sprechen, die sagen, ich habe diese Art von Liebe nie kennengelernt von Gott her. Ich habe Gott mein Leben nie ganz anvertraut. Ich habe immer nur so halbe Sachen gemacht. Es kann sein, dass du schon oft hier warst. Es kann sein, dass du erst 2-3 Mal hier warst. Weil die Anwesenheit weder in dieser noch in irgendeiner anderen Kirche rettet dich. Es ist die Beziehung zu Gott, die dich rettet. Die alleine durch Jesus Christus möglich ist. Aber diese Beziehung gehst du ein durch deine Entscheidung. Wir können jetzt hier beten und wenn es nicht von ganzem Herzen dein Gebet ist, wird es überhaupt nichts verändern. Ist es aber dein Gebet, kann es alles verändern. Und so bitte ich uns alle, auch die wir das schon oft gesprochen haben, es als Hingabegebet mitzusprechen. Auch ihr zu Hause am Livestream, seid dabei. Und wenn das das erste Mal ist, dann bete es ganz besonders eindringlich. Sprich, Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und so bringe ich dir jetzt alle meine Lebensschuld, all mein Versagen. Bitte vergib mir, Herr. Es tut mir leid. Ich will dir nachfolgen. Von jetzt an, bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Denn ich liebe dich, Herr, und ich will in der Liebe wandeln, mit deiner Hilfe, im Namen Jesu. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir. Und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.